Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich für jeden, der heute da ist, trotz Ferien, trotz Pfingstferien, für alle, die im Urlaub sind. Haben heute natürlich die Möglichkeit, hier zu sein. Aber ich freue mich für jeden Einzelnen, der heute da ist, dass ihr eben auch nicht Ferien macht mit Gottesdienstbesuch. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Die Bilder sollen eine Person darstellen. Eine Person aus dem Alten Testament. Wir wissen ja nicht, wie diese Person ausgesehen hat. Aber so stellen wir uns ungefähr diese Person vor. Mal das erste Bild. Das ist ein Schauspieler, der hat die Person, um die es heute geht, dargestellt. Das zweite Bild zeigt eine Skulptur von Michelangelo. Also so hat sich der Michelangelo diese Person vorgestellt. Und dann noch zwei weitere Bilder. Ich glaube, dann wird es auch klar, um welche Person es sich heute handelt, um welche Person es geht. Ich glaube, jetzt ist es klar, um welche Person es geht. Ich glaube, ihr habt doch den richtigen Gedanken. Es geht um König David, um den großen König David aus dem Alten Testament. Wir finden die Geschichte von David im Alten Testament. Da lesen wir die. Im Neuen Testament, da finden wir einen ganz interessanten und spannenden Vers. Und genau um diesen Vers, das soll es heute gehen. Und zwar steht er in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Schauen wir mal, was da steht. Da steht, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Was für eine Aussage. Ein Mann nach meinem Herzen. Es steht da, sagt Gott, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Was für eine Aussage. In anderen Übersetzungen steht da, ein Mann, an dem ich Gefallen habe, oder ein Mann, an dem ich Freude habe. Das Thema heute ist nach dem Herzen Gottes. Und wir wollen uns damit beschäftigen, warum finden wir in der Bibel diesen Satz, was war so besonders im Leben von David, dass Gott sagt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es ist ganz interessant in der Bibel, da sagt es Gott eben nur über David. Also wollen wir uns heute damit beschäftigen, warum sagt Gott diese Aussage über David? Und was war so besonders an seinem Leben? Wenn wir uns die Geschichte anschauen von David, dann fallen uns gleich viele, ganz viele positive Dinge ein über David. Da haben wir sofort Geschichten im Kopf. Wir kennen ja die Geschichte von David. Und da haben wir sofort die Geschichte im Kopf von David als Hirtenjunge, der treu seine Schafe weidet Tag für Tag. Ihm sind ja die Schafe nicht egal seines Vaters, sondern er kümmert sich da wirklich darum. Und wir lesen das. David ist wirklich treu in seiner Aufgabe. Und dann lesen wir aber auch, dass David wirklich mutig ist und dass David auch wirklich furchtlos ist. Wir lesen das, als David gegen die Bären und gegen die Löwen kämpft. Und wir lesen, er siegt, er gewinnt. Also ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn wir so einen Löwe und einen Bär sehen würden. Ich weiß nicht, ich glaube, wir würden jetzt uns nicht gegen diesen Bären kämpfen wollen. Aber David tut es. Ihm sind die Schafe seines Vaters nicht egal. Und er kämpft. Und wir lesen ja, er gewinnt auch gegen diese Tiere. Also David wirklich ein tapferer, ein mutiger Mann. Das sind doch Eigenschaften, oder? Und dann lesen wir auch in der Bibel, David ein Musiker, ein hervorragender Musiker ist er. Er hat es verstanden, auf der Harfe zu spielen. Er hat es wirklich super gut gekonnt. Und nicht nur das, er hat auch wirklich gut mit Sprache umgehen können. Er hat es verstanden, Texte zu schreiben. Und das geht ja so weit, dass wir heute noch diese Lieder, diese Gebete in der Bibel finden. Das kann man ja nicht wirklich von vielen sagen. Also, dass noch viele, viele Jahre später Menschen diese Lieder lesen bzw. singen. Das hört sich doch an nach Herzen Gottes, oder? Und dann lesen wir auch noch, es steht wirklich so da, David sah richtig gut aus. Ja, das lesen wir also in der Bibel, und zwar lesen wir das in 1. Samuel 16, Vers 12. Da steht, er hat gut ausgesehen, braun gebrannt und mit schönen Augen. Ja, also scheint bei dem David passt irgendwie alles. Auch das Äußerliche. So hat ihn ja auch Michelangelo dargestellt. Also gut gebaut, kann man nichts sagen. Und dann war David außerdem noch ein erfolgreicher Feldherr und ein guter König. Nee, er war sogar der beste König. Alles doch gute Eigenschaften, oder? Nach dem Herzen Gottes, könnte man meinen. Es ist nur eine Sache, wenn wir uns das Leben von David anschauen, und wir kennen es ja, dann fallen uns nicht nur die positiven Dinge ein, sondern da gibt es auch Dinge in seiner Biografie, die ganz und gar nicht dafür sprechen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und wir kennen ja die Geschichte. David steht eines Tages auf dem Dach seines Palastes und er schaut runter und er entdeckt eine hübsche Frau und er denkt, die muss ich haben. Und es ist interessant, zu unserer heutigen Zeit hat sich gar nicht so viel geändert. Wir bekommen heute tagtäglich zu hören, wenn du etwas willst, dann musst du nur alles daran setzen, dann kriegst du es auch. Wir hören das auch in den Medien. Eine große Elektrofachmarktkette wirbt ja mit dem Slogan, wer will, der kriegt. Hören wir. Und genau das ist es. Wenn du etwas willst, dann musst du nur alles dran setzen und dann kriegst du es auch. Und David denkt sich das auch. Er ist der König. Er hat alle Rechte. Also holt er sich die Frau auch. Ja, und wir wissen ja, David wird zum Ehebrecher. Und als die Folgen bekannt werden in Form eines Babys, wird er auch noch zum Mörder. Also David, ein Ehebrecher, ein Mörder. Außerdem ist er ein Lügner, ein schlechter Familienvater. Und wir denken uns, ein Mann nach dem Herzen Gottes, irgendwie nicht. Also muss es irgendwelche anderen Punkte geben, die dafür sprechen, weil Gott hat es ja gesagt. Gott hat gesagt, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Irgendetwas muss anders sein als unsere Vorstellung, als unsere Maßstäbe. Und genau so ist es auch. Gott hat andere Maßstäbe, wenn er unser Leben anschaut und in Anführungsstriche beurteilt, ist es ein Mann nach dem Herzen Gottes oder nicht. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Gott geht es nicht um Taten, Gott geht es nicht um Perfektion, aber ihm geht es auch nicht um unsere Fehler, um unser Versagen, um unsere Sünde. Gottes Maßstäbe sind anders. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir haben diesen Gedanken immer und immer in unserem Kopf. Schon als kleines Kind wird es uns gesagt, wenn du Leistung bringst, dann mögen dich die anderen. Dann hast du Erfolg. Und diesen Gedanken, den haben wir auch bei Gott. Wenn du Taten bringst, wenn du gut bist, dann wirst du ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir das verstehen, dass es eben bei Gott nicht so ist. Auch wenn das die Gesellschaft sagt, auch wenn es in unserem Kopf drin ist, es ist wichtig zu verstehen, dass es eben bei Gott nicht so ist. Dass es nicht geht um Taten, nicht geht um Schuld, um Sünde. Wenn er eben unser Leben anschaut und sagt, das ist ein Mann nach oder eine Frau nach meinem Herzen. Wir wollen jetzt zu diesen Punkten kommen, warum Gott das wirklich zu David sagt. Und wie gesagt, er sagte es nur zu David. Bevor wir dann so richtig einsteigen, noch ganz kurz, in welchem Zusammenhang dieser Satz gesagt wurde. Und zwar, Paulus sagt diesen Satz im Neuen Testament, habe ich ja gesagt, steht er. Und zwar sagt der Paulus das während seiner ersten Missionsreise. Er ist gerade mit Barnabas unterwegs in Antiochia, in Pisidien. Und dort sind sie am Sabbat in der Synagoge und werden danach aufgefordert zu predigen. Und so wie Paulus eben ist, er ergreift gleich das Wort und er erzählt die Geschichte vom Volk Israel bis hin eben zu Jesus. Und in diesem Zusammenhang kommt er auch eben auf die Könige zu sprechen und er erzählt von Saul, seinen 40 Jahren an der Macht. Und dann eben kommt unser König David und hier fällt dieser Satz: David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jetzt diese Punkte. Ich möchte diese Punkte Herzenspunkte nennen, weil sie haben ganz viel mit dem Herz zu tun. Warum Gott das über das Leben von David sagt. Aber auch gleichzeitig wollen wir uns anschauen, wie können eigentlich wir heute Männer und Frauen werden nach dem Herzen Gottes? Hier, jetzt, wie können wir das schaffen? Weil wie toll wäre es doch, wenn Gott auch über unser Leben sagen würde, das ist ein Du bist ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Wie schön wäre das? Also jetzt zu den Herzenspunkten, also diese eigentlichen Punkte, warum Gott das sagt über das Leben von David. Dieser erste Punkt, ich glaube, das ist der auch schon der entscheidende Punkt. Für mich ist es auch der wichtigste Punkt geworden. Und zwar lesen wir in der Bibel von Davids größten Wunsch, von seiner einzigsten Bitte, die er für sein Leben hat. Wir können uns das so vorstellen, als hätten wir ein Gebet frei von Gott. Eine Bitte frei von Gott. Und die Frage ist, was würdest du nehmen? Und von David lesen wir, dass in der Bibel von seinem einzigsten Wunsch oder von seiner großen Bitte, die er in seinem Leben hat, und zwar im Psalm 27, Vers 4 lesen wir das. Und zwar sagt da David: Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. David hat einen Wunsch für sein Leben. Er hat eine zentrale Bitte. Er will sein ganzes Leben im Haus des Herrn verbringen oder er will dort sein. Das bedeutet, dass David sich sein Leben lang wünscht, dass er in Gemeinschaft mit Gott lebt, dass er Beziehung mit ihm erlebt. Er möchte die Gegenwart Gottes erfahren, er möchte die Gegenwart Gottes spüren. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser engen Beziehung, in der Gegenwart Gottes, da möchte er sich verändern lassen. Da möchte er den Charakter Gottes immer mehr verstehen und ihm ähnlicher werden. Und zusammenfassend kann man sagen, Gott, David hat eine Sehnsucht nach Gott und das ist der erste Herzenspunkt. David hat so eine tiefe Sehnsucht nach Gott, nach der Gemeinschaft mit ihm. Und diese Sehnsucht, die erleben wir ganz oft in der Bibel, in den Geschichten von David. Zum Beispiel diese eine Geschichte, als David entschließt, dass die Bundeslade wieder nach Jerusalem kommen soll. Die Bundeslade ist da gerade eben nicht in der Hauptstadt. Und David hat die große Sehnsucht, dass die Bundeslade wieder nach Jerusalem kommt. Warum? Weil die Bundeslade damals eben das Symbol für Gottes Gegenwart war. Und David wünscht sich, dass dieses Symbol wieder in die Hauptstadt einzieht. Und David, er macht sich mit ein paar starken Männern auf den Weg zum Haus von Obed-Edoms. Da war die Bundeslade gerade untergebracht. Und dann lesen wir in 2. Samuel 6, Vers 13, als die Männer, die sie trugen, die ersten 6 Schritte auf den Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn ein Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Also David holt höchstpersönlich die Bundeslade ab. Und dann lesen wir, David, nachdem er die Bundeslade geholt hat, geht 6 Schritte. 6 Schritte. Und danach sagt er, halt, jetzt wollen wir Tiere opfern. Also nach 6 Schritte, da sind sie noch nicht weit gekommen. Aber nach 6 Schritte, da hält David's nicht mehr aus. Er ist so voller Freude, dass die Gegenwart Gottes oder das Symbol seiner Gegenwart in die Hauptstadt einzieht. Und nach 6 Schritte, da sagt er, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte Gott dafür danken. Ich bin so voller Vorfreude. Und dann lesen wir, sie opfern Tiere für Gott als Zeichen dieser großen Freude. Und dort erleben wir auch was von dieser tiefen Sehnsucht von David. Dass er sagt, ich freue mich so sehr, dass Gott, dass du in diese Hauptstadt kommst. Das ist so ein großer Wunsch von David gewesen. Und jetzt steht es kurz davor und David ist einfach so voller Freude. Und dann lesen wir auch, er tanzt eben diese ganze Strecke nach Jerusalem um diese Bundeslade und ist voller Freude, er ist so glücklich darüber. Ein paar Tage später sitzt David in seinem Palast und er wird traurig, weil er hat einen Gedanken in seinem Kopf. Und zwar denkt er sich, ich sitze im schönsten, im mächtigsten Gebäude der ganzen Stadt. Aber Gott und das Symbol seiner Gegenwart, das ist in einem schlichten Zelt untergebracht. Also Gott zeltet und ich sitze hier in einem tollen Palast und er sagt, irgendwie passt es nicht. Das kann nicht sein. Und David kriegt so diese Sehnsucht, einen Tempel oder ein Gebäude für Gott zu bauen. Und David, wie er ist, er geht mit allen Dingen zu Gott. Und auch mit diesen Gedanken geht er zu Gott und er sagt ihm, das lesen wir im Psalm 132, da sagt er, ich will nicht nach Hause kommen und ich will mich nicht ausruhen. Ich will nicht schlafen und meine Augen nicht schließen, bis ich einen Ort finde, an dem ich dem Herrn ein Haus errichten kann, einen Tempel für die Mächtigen Israels. Und Gott antwortet David. Und er sagt ihm, du hast viele Kriege geführt. Und dabei hast du viele Menschen getötet. Und weil du so viel Blut vergossen hast, das sollst du mir keinen Tempel bauen. Aber du wirst einen Sohn bekommen, der ein Leben in Frieden führen wird. Denn ich werde dafür sorgen, dass ihn keiner seine Feinde angreift. Salomo wird er heißen. Salomo wird mir meinen Tempel bauen. Das ist das, was Gott zu David sagt. Es war wahrscheinlich nicht leicht für David. Weil er hatte so diesen Wunsch, diesen Tempel für Gott zu bauen, aber Gott sagt ihm, nee, lass mal. Und dann lesen wir wieder, was als nächstes passiert. David ist nicht frustriert, sondern er begibt sich wieder in die Gegenwart Gottes und wir lesen, dass David Gott anbetet. Also er ist nicht frustriert, sondern er sucht Gottes Gegenwart und er ist einfach nur dankbar und betet Gott an. Und dann ist interessant, David sorgt dann ein ganzes Leben lang dafür, oder sein ganzes Leben lang dafür, dass dieser Tempel auch wirklich gebaut werden kann. Er sammelt die fähigsten Männer schon mal, er sammelt Unmengen von Baumaterialien, von Gold und Silber dafür, dass später Menschen dies erfahren können im Tempel, dass sie Gott begegnen können, dass sie Gottesdienste feiern können. Dafür sorgt David ein ganzes Leben lang und das meiste stammt aus seinem privaten Besitz. Und auch hier wird wieder deutlich, was für eine große Sehnsucht da David hatte nach Gott. Und dann entdecken wir das, diese Sehnsucht auch an weitere Stellen. Ich möchte einfach ein paar mal vorlesen. Da steht zum Beispiel im Psalm 63, da sagt David, Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir, ich brauche dich. wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Und im Psalm 25, Vers 1, da sagt der Herr, ich sehne mich nach dir. Mein ganzes Vertrauen setze ich auf dich. Und noch eine letzte Stelle. Im Psalm 26, da sagt er, ich liebe das Haus, in dem du wohnst, wo du in deiner Herrlichkeit uns nahe bist. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sich nach Gott gesehnt hat, nach der Gegenwart, nach der Gemeinschaft mit ihm. Und in dieser Gemeinschaft lernt David dann auch, mit allen Dingen zu Gott zu gehen. Mit all seinen Fragen, mit seinen Problemen und auch mit seinen Sorgen. Und er bespricht alles zuerst mit Gott. Er versucht nicht, alles allein zu beantworten, sondern er geht mit all seinen Problemen dorthin, wo sie am besten aufgehoben sind, bei Gott. Und das ist übrigens der zweite Herzenspunkt. David geht zuerst zu Gott. Wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir Menschen nach dem Herzen Gottes werden können, stellt sich die Frage, haben wir eigentlich heute noch Sehnsucht nach Gott? Haben wir heute noch Sehnsucht, Zeit und eine Gemeinschaft mit Gott zu erleben? Haben wir heute noch Lust, auf sein Wort zu hören? Wenn nicht, dann könnte vielleicht das auch der Punkt sein, warum unser Glaube manchmal so ein bisschen einschläft und nur ein Teil von unserem Leben wird, ein Teil von vielen Teilen. Sehnsucht ist aber auch ein Prozess. Weil das ist ja so, je besser wir eine Person kennen, desto größer wird auch diese Sehnsucht, diese Person wieder zu sehen. Und genauso ist es auch bei Gott. Je besser wir Gott kennen, wer er ist und wie er ist, desto größer und desto mehr werden wir auch eine Sehnsucht nach ihm bekommen. Sehnsucht nach Gott auch als ein Prozess. Aber ich möchte euch auch heute ganz neu ermutigen, dass wir wieder anfangen, Zeit mit Gott zu verbringen, dass wir wieder anfangen, die Bibel zu lesen, dass wir anfangen, mit Gott im Gebet uns zu unterhalten. Vielleicht in einem Gebetsspaziergang, finde ich wirklich eine tolle Sache. Und ich glaube, diese Zeit, die wird nie umsonst sein. Und ich bin mir auch sicher, diese Zeit kann zur besten Zeit an deinem Tag werden. Denn es heißt im Psalm 84, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Also ein Tag zusammen mit Gott zu verbringen, ist besser als tausend Tage ohne ihn oder tausend Tage irgendwo anders. Und wie schön wäre es, wenn wir alle mit dem Schreiber des 42. Psalmes einstimmen könnten, wo gesagt wird, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ein weiterer Punkt, ich hoffe, ihr seid noch da, ein weiterer Punkt, warum Gott über David sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, das ist, David war geduldig im Vertrauen auf Gott. Wir sehen das im Leben von David. David bekommt mit 17 Jahren gesagt, dass er König werden wird. Mit 17 Jahren. Aber am nächsten Tag, da befindet er sich schon wieder bei seinen Schafen in der Wüste. Und wir stellen uns ja diesen Job als Hirte immer recht romantisch vor, so am Lagerfeuer und Barbecue. Aber das war's einfach nicht. Sklaven haben diese Arbeit getan, weil die einfach nicht nicht schön war. Da war man Tage, Wochen lang umgeben in der Wüste von Schafen und Ziegen und von der großen Einsamkeit. Da konnte man nicht einfach mal telefonieren mit den Freunden oder auf WhatsApp schreiben oder sonst irgendetwas. Man war umgeben von einer großen Einsamkeit. Und die Schafe waren ja auch nicht gesprächig. Das war ein großes Problem, kein romantischer Job. Aber nur einen Tag, nachdem David gesagt bekommt, du wirst König werden, da befindet er sich genau dort wieder. Und wisst ihr, wie lange es dauert, bis David endlich König wird? 20 Jahre. Nach 20 Jahren ist er König von ganz Israel. Nach 13 Jahren von Juda und nach 20 Jahren von ganz Israel. 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und dann kommt David eines Tages diesem Ziel, König zu werden, näher, als er dann zu Saul bestellt wird. Aber nur später befindet er sich wieder in der Einsamkeit, weil Saul ihn verfolgt. Die mächtigsten Soldaten sind hinter David her. Und jetzt ist David wieder in der Wüste, wieder Einsamkeit ausgesetzt. Aber noch viel schlimmer, jetzt wird er zusätzlich noch verfolgt. Aber David sollte doch König werden. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. David wird ja König. Aber in diesen 20 Jahren, da war das David eben nicht bewusst. Und er hat sich immer wieder gefragt, was ist los? Hast du mich vergessen? Ich soll doch König werden. Und David hat die Möglichkeit, das lesen wir, als er die Möglichkeit hat, Saul zu töten. Da hat David eben die Möglichkeit, selber König zu werden. Aber David sagt sich, nee, so möchte ich nicht König werden. Und David, er ist eben geduldig im Vertrauen auf Gott, weil er sagt, Gott, du hast es gesagt, ich vertraue dir. Die Frage, die uns heute vielleicht beschäftigt, gerade wenn wir diesen Punkt lesen, wie ist es eigentlich mit unseren Gebeten? Jahre sind lange Zeit. Wie ist das mit unseren Gebeten, wenn wir für etwas beten, das wir hoffen? Und da gibt es eben so viele Gründe. Ich weiß nicht, was dein Grund ist, aber sicherlich betest du auch für irgendetwas. Und du merkst, es tut sich einfach nichts. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er macht es uns ganz gut. Er ist geduldig im Vertrauen auf Gott, im Warten. Wie gesagt, 20 Jahre sind eine lange Zeit, aber David bleibt eben dran. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch dranbleiben, dass wir unsere Gebete, die wir vielleicht abgestellt haben, weil wir denken, es tut sich eh nichts, dass wir die wieder aufnehmen. Und eins ist sicher, Gott hat uns sicherlich nicht vergessen, auch nicht in unseren Gebeten. Der nächste Herzenspunkt, wir müssen ein bisschen schneller machen, ich sehe die Zeit schon doch weit fortgeschritten. Wir haben ja vorhin schon gehört, bei David gab es Punkte, die so ganz und gar nicht sprechen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und da gibt es Punkte in seiner Biografie, die lesen sich nicht besonders gut. Aber selbst in diesen Punkten, in diesen beschämenden Punkten, da lesen wir und da finden wir einen Herzenspunkt. Und zwar der Punkt nach echter Umkehr. Echte Umkehr. Als David bewusst wird, dass er gesündigt hat, da versteckt er sich nicht vor Gott und er redet sich auch nicht raus, sondern er geht zu Gott, er sucht seine Gegenwart und er bittet ihn um Vergebung. Und in Psalm 51, da lesen wir dieses Gebet. Und dort betet er, ich lese ein paar Stellen vor, ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Sieh meine Sünden nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, Erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Also David geht mit all seinen Fehlern, mit all den Dingen, die er hasst, weil er sie falsch gemacht hat, zu Gott. Er bittet ihn um Vergebung der Sünden. Er ist sich das bewusst. Und er sagt, Gott, schenk mir ein neues Herz. Ich habe so viel kaputt gemacht. Aber schenk mir ein neues Herz. Ich will nie wieder dorthin kommen, dass ich das wieder falsch mache, dass ich die Ehe breche. Ich will nie wieder dorthin kommen. Und David sagt, ich möchte nicht, dass du deinen Geist von mir ziehst. Ich möchte in deiner Gegenwart doch bleiben. Das ist doch mein großer Wunsch. Und interessant, wir lesen am Schluss, David will die Gottlosen lehren. Was auch heißt, David will die Menschen um ihn herum lehren, dass sie eben nicht die gleichen Fehler machen wie er. David ist sich bewusst, was das bedeutet, was er da falsch gemacht hat. Aber ihm ist so wichtig, dass er weiß, dass Gott ihm vergibt. Und das hat er verstanden. Das hat er verstanden, um was es da wirklich geht. Echte Umkehr. Im Psalm 139, das ist ein toller Psalm. Ich glaube, den sollten wir uns immer wieder zu unserem eigenen Gebet machen. Denn da steht, durchforsche mich, also durchleuchte mich, Gott, und zieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken, meine Gefühle, siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Ich glaube, diesen Psalm sollten wir uns immer wieder als unser eigenes Gebet machen. Zu sagen, Gott, prüf mich, schau mir ins Herz, schau meine Gedanken an und zeig mir, wo ich in Gefahr stehe, dass ich dir schuldig werde, dass ich dir untreu werde. Zeig mir das. Kommen wir zum letzten Herzenspunkt. Das ist ein kleiner Punkt, aber doch auch ein sehr wichtiger. David erlebt sein Leben zur Ehre Gottes. Und an zwei Stellen in seinem Leben, da können wir das ganz gut sehen. Die eine Geschichte ist David gegen Goliath. Wir lesen, dass sich Goliath über Gott lustig macht. Ja, er verspottet ihn. Und genau dieser Spott hört David und er entschließt sich zur Ehre Gottes zu kämpfen. Er hört es, was Goliath sagt, David sagt sich, das geht nicht. Und David weiß auch, dass Gott auf seiner Seite steht. Und in diesem Vertrauen und auch in dieser Motivation besiegt er eben diesen Goliath. Und das andere ist diese Geschichte, die wir heute schon gehört haben, als David die Bundeslade zurück nach Jerusalem holt. Da tanzt er diese ganze Strecke von diesem Ort, wo sie die Bundeslade abgeholt haben, bis nach Jerusalem, tanzt er umher und auch in Jerusalem tanzt er um die Bundeslade. Und die Leute sehen das, wie David da rumtanzt. Auch seine Frau sieht es und die findet es einfach nur peinlich. Und abends, ich stelle mir so vor, abends, da sitzen die zwei zusammen und das kracht richtig, weil die sagt, das ist einfach peinlich, was du machst. Das geht gar nicht. Und David reagiert und sagt, nee, das ist gar nicht so und gar nicht peinlich. Ich habe das zur Ehre Gottes gemacht und das ist nicht peinlich. Und da sehen wir auch wieder etwas von, ich mache das zur Ehre Gottes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das waren jetzt ein paar Punkte, warum Gott sagt, der David, der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wie gesagt, er hat es eben nur über David gesagt. Das Leben von David war besonders. Und wie gesagt, es geht nicht um die Taten und um die Fehler. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Sondern es geht vielmehr um dein Herz und deine Einstellung und deine Beziehung zu Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir zu Männer und Frauen werden nach dem Herzen Gottes. Dass Gott es auch über unser Leben sagen kann. Und ich weiß nicht, was du dann jetzt mit dieser Predigt machst, wenn du dann wieder aus der Tür draußen bist. Ich weiß nicht, welchen Punkt dich angesprochen hat, wo Gott zu dir geredet hat. Vielleicht ist genau das der Punkt, wo ich mir wünsche, dass du deine Beziehung änderst von diesen Punkten, die da stehen. Welcher Punkt ist der Punkt, der dich heute angesprochen hat, wo Gott gesagt hat, da möchte ich mit dir arbeiten. Ich weiß nicht, was du mit dieser Predigt heute machst. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir nach dem Herzen Gottes, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes. Das ist die Frage. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch heute noch redet. Und ich danke dir, dass du